Ich darf alle ganz herzlich begrüßen und ja, es ist eine große Freude für mich, einmal wieder hier sein zu dürfen, nach so langer Zeit. Ein Bruder am Eingang, glaube Bruder Stumpf war es, hat mir gesagt, in all den Jahren habe ich den Bruder Link nicht mehr gesehen. Und das stimmt, es sind viele Jahre vergangen und ja, ich war nicht mehr hier, weil wir ja selbst eine Gemeinde in Gammerdingen haben. Und ich darf vielleicht jetzt noch, aber das alles zur Ehre des Herrn und nicht zu meiner Ehre sagen, wir sind etwa so, bloß ums geschwind zu umreißen, in den 80er Jahren hierher gekommen, in diese Gemeinde hier, wo ich jetzt bin, in den 80er Jahren. Und die Kinder, unsere drei Kinder mit, und wir haben die Fahrt immer gemacht und mit großer Freude und immer freudiger. Und die Kinder sind teilweise, und meine Frau mir auch, vorausgegangen in der Taufe. Die sind alle hier getauft, unsere drei Kinder. Eine Tochter, die Annette, zwei Söhne, der Stefan und ganz am Schluss der Matthias. Aber dazwischen noch ich. Und ich freue mich sehr, dass ich hier getauft wurde, 84 am 18. April, wenn ich noch, das ist so ein Datum, das ich fest drin habe. Und zwei Schwestern, die noch leben und wirken in unserer Gemeinde in Gammerdingen, wer es vielleicht noch weiß, die Schwester Wiedemann und die Schwester Schäfer, auch im gleichen Taufwasser. Und noch ein Bruder Martin Lutz, erinnere ich mich ganz gut, wer den noch kennt, war auch dabei. Und das jetzt so zur Einstimmung, und wir sind dann 2000 weggegangen, eigentlich im Guten. Wir sind noch besucht worden von Bruder Wegesser und sind dann einfach selbstständig geworden, 2000 in Gammerdingen, eine e.V., Gemeinde, Evangelische Freie Gemeinde Gammerdingen, nicht im Bund, sondern als e.V., als Verein sozusagen. Ich wäre gern im Bund, aber ihr stimmt ja jetzt auch was demnächst ab. Gut, ich wollte jetzt mich freuen und zum Evangelium kommen, weg von meiner Person, und wollte sagen, dieses erste Lied 20 hat eigentlich alles zum Inhalt, und es hat mich so gefreut, wie ich von Waldemar gehört habe, die Glaubenslieder sind noch da, ich habe es auch noch zu Hause liegen, und dann habe ich das 20, hat sich selbst aufgeschlagen, das gibt's ja manchmal so, und ich lese und denke, das ist die Predigt, die ich jetzt vorhabe, die Verkündigung. Da möchte ich noch ein paar Bibelstellen zur Ergänzung sagen, was Waldemar gelesen hat, Römer 8 ist die Grundlage, aber ich darf jetzt noch Hebräer anfügen, 11,1, die bekannte, uns allen sehr bekannte Stelle. Es ist aber der Glaube eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, und ein Nichtzweifeln an dem, was man nicht sieht. Dann noch im Hebräerbrief, etwas später, Kapitel 6, steht 18 und 19, so sollten wir durch zwei Zusagen, die nicht wanken, denn es ist unmöglich, dass Gott lügt, einen starken Trost haben, die wir unsere Zuflucht dazu genommen haben, festzuhalten an der angebotenen Hoffnung. Jetzt 19, diese haben wir als einen sicheren und festen Anker unserer Seele, der auch hineinreicht bis in das Innere hinter den Vorhang. Ich komme dann noch auf verschiedene Stellen, die ich jetzt nicht alle lese, sonst haben wir eine Schriftlesung vor der Predigt, eine zu lange. Und ich möchte jetzt das Thema sagen, Hoffnung, unsere Hoffnung in Jesus Christus. unsere Hoffnung in Jesus. Und wir haben es ja gehört, in der Römerstelle, Brief an die Römer, und wir stellen uns unter diese Worte, auch im Hebräerbrief, und vor einigen Jahren erschien in Hamburg, möchte ich jetzt mal sagen, daran erinnern, da erschien an einem Haus, das von den sogenannten Hausbesetzern beschlagnahmt war, eine große Aufschrift an einer leeren Hauswand, die vielleicht etwas von dem ausdrückt, was heute viele Menschen innerlich beherrscht und bewegt, nämlich ein Ausdruck der Hoffnungslosigkeit. An dieser Hauswand stand nämlich: Du hast überhaupt keine Chance mehr, also nütze sie. Das muss man sich zergehen lassen, einmal analysieren. Was steckt denn da drin? Du hast überhaupt keine Chance mehr. Also nütze sie. Das ist ja mehr oder weniger, wenn man selbst keine Hoffnung mehr hat, auch das noch zu zerschlagen, worauf andere noch ihre Hoffnung setzen. Also nütze sie, wo du doch keine Chance mehr hast. Das ist eine Persiflage eigentlich, völlig unverständlich, was da ist, ja der völlig der Trost uns genommen oder sogar noch lächerlich gemacht vielleicht mit dieser Aufschrift. Also, da wird zerschlagen noch, worauf andere ihre Hoffnung setzen. Ich fürchte, dass manchmal dieser Geist der Hoffnungslosigkeit und der Resignation, der heute in der Welt herrscht, auch an den Herzen der Glaubenden nagt und uns hineinzieht in einen Geist, in eine Haltung, in der wir nicht mehr viel erwarten, wenig Zuversicht haben, vielleicht eben damit bemüht sind, das Bestehende zu erhalten und zu bewahren. Wir aber sind ja doch, und so sagt es der Apostel Petrus, wir aber, und da sei er hochgelobt und gepriesen, dass er das sagt, wir aber, 1. Petrus aus dem Brief, Kapitel 1, Vers 3 und 4, sagt er, wir aber sind wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Ich erinnere mich, wie wir da wieder aufgestiegen sind, hochgehoben, auferstanden sozusagen. Wiedergeboren zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, und er selbst, Christus in uns, ist ja die Hoffnung der Herrlichkeit. Das lesen wir in Römer 5, Vers 2. Was hat denn dazu geführt, dass wir uns tatsächlich in einer Zeit der Resignation und Hoffnungslosigkeit befinden? Das wurde deutlich vor einigen Jahren, als man feststellte, dass mehr als jemals zuvor im allgemeinen Sprachgebrauch heute in Deutschland das kleine Wort noch eine große Rolle spielt. Noch habe ich Arbeit. Noch, aber ob ich sie im nächsten Jahr noch haben werde? Noch haben wir Freiheit. Noch haben wir einen Frieden und noch auch Freiheit, eben uns versammeln zu dürfen. Wir haben Versammlungsfreiheit unter dem Wort Gottes jetzt, heute Morgen und all jeden Tag. Versammeln unter dem Wort Gottes. Noch können wir uns einen Urlaub leisten. Noch dies, noch das, aber die Zukunft, Davon erwarten wir gemeinhin verhältnismäßig wenig. Das hat sicher damit zu tun, und ich möchte jetzt hier nicht näher darauf eingehen, wir könnten und müssten uns sicher eingehend damit befassen. Es hat sicher auch damit zu tun, dass der allgemeine Fortschrittsglaube der letzten Jahrzehnte, der vieles bestimmt hat, erstickt ist. Erstickt in Egoismus des Einzelnen, der Einzelnen, der Gruppen, der Völker, der Mächte, erstickt in dem, was wir Christen Sünde nennen und kennen und bekennen. Dass auch die Reformen, die man angestrebt hat, Menschen und Verhältnisse nicht verändert haben und dass die Revolutionen unserer Zeit die Menschen nur noch in stärkere Abhängigkeiten und in größere Not geführt haben. Was darf man denn noch oder dennoch hoffen? Und wer darf denn heute noch hoffen? Da müssen wir sprechen von der Hoffnung der Völker, wir müssen sicher sprechen von der Hoffnung Israels und wir dürfen sprechen von der Hoffnung der Gemeinde und von unserer persönlichen Hoffnung. Auf all das möchte ich nicht näher eingehen, ich möchte hier nur versuchen, heute in prägnanter Kürze unter uns einiges an Auswirkungen aufzuzeigen, die da sind, die wir erfahren und erwarten dürfen, wenn wir als Glaubende in dieser neutestamentlichen Hoffnung leben. Grundlage dieser Hoffnung, das wissen wir, ist das, was Gott in Jesus Christus getan hat. Erfüllte Hoffnung für Israel. Grundlage unserer Hoffnung. Sein Kommen, sein Leben, sein Leiden, sein Kreuzestod, sein Sieg über die Endgültigkeit des Todes, indem er auferweckt wird, indem er aufersteht, sein Sieg damit über den Machtanspruch Satans, der Schöpfung der Menschheit, den Einzelnen gegenüber, das ist die Grundlage unserer Hoffnung. Gewissheit zugleich und gewisse Erwartung, das ist ja auch die Bedeutung jetzt des Wortes Hoffnung im neutestamentlichen Sinn. Gewisse Erwartung der Vollendung, die er, Jesus, uns verheißen hat, und die er herbeiführen wird, das ist Grundlage unserer Hoffnung. Diese Hoffnung hat ganz konkrete Auswirkungen für unseren Alltag, für unser Leben, für unseren Dienst. Diese Hoffnung ist aber auch gefährdet. Das müssen wir wissen. Diese Hoffnung aber zugleich bewahrt uns und sie ist, die ermutigt uns und sie befähigt uns. Diese Hoffnung ist gefährdet. Wodurch? Wie damals in Israel durch die Götzen. Das war doch die große Versuchung Israels. Ja, das Beispiel der Völker zu folgen und ihre Hoffnung, ihre Erwartungen zu setzen auf die einzelnen Götter und Götzen, die ja zur Genüge vorhanden waren für alle Bedürfnisse, für Saat, für Ernte, für Regen, für Sonnenschein, für Frieden, für Krieg, für Fruchtbarkeit und was es auch gewesen sein mag. Und Israel sollte alle Hoffnung und alle Erwartungen auf Yahweh, ihren Gott, setzen. Die große Versuchung in unserer Zeit, Hoffnungen, Erwartungen zu setzen, vielleicht auf Heilige, vielleicht auf Fürsprecher, vielleicht wie damals auch bei Israel, Fürsten und Politiker und Mächte und auf Machtausübung und Machtentfaltung überhaupt und nicht allein das Herz zu hängen an ihn und auf ihn allein zu hoffen. Den lebendigen Gott und ist auch unsere Hoffnung und unsere Zuversicht sind da gefährdet, wenn dann plötzlich die Ordnung, die sein muss, zur Organisation wird, auf die man sich verlässt, von der man erwartet, oder die Methoden oder das Wissen, das notwendig ist zur Machtausübung, zur alles prägenden Kraft und damit aus Götzen wird, auf das man hofft, auf den man hofft, vieles andere, bei jedem Einzelnen von uns unterschiedlich. Aber jeder weiß, dass diese lebendige Hoffnung auch bei uns gefährdet ist. Sie ist aber auch gefährdet dadurch, dass wir in der Gefahr stehen, die einseitig zu betonen. Das sind die, die diese Hoffnung ganz verlagern, sozusagen in die Jetztzeit. Oder andere wieder ins Jenseitige, ins Zukünftige verlagern, ins Ewige. Und die tatsächlich in dieser Welt und in dieser Zeit kaum noch etwas oder nichts mehr erwarten und erhoffen, wenn sie nur aufs Diesseitige hoffen. Und das sind die anderen, die alles hineinverlagern in die Gegenwart und die das meinen jetzt, dass das, was Hoffnung ist, heute, wenn es sein muss, durch Leistung und Einsatz und Gewalt verwirklicht werden müsse. Heute Frieden, heute gerechte Verhältnisse, heute dies und jenes. Hoffnung muss sich heute verwirklichen. Und irgendwo stehen wir alle in der Gefahr, so oder so Hoffnung zu betonen und zu leben. Aber wir als Glaubende unserer Zeit sind wie Paulus selbst und die Apostel hineingestellt in diese Spannung, die wir ertragen müssen und zu ertragen haben, nämlich die Spannung des noch nicht und des doch schon. Ich habe vorher dennoch gesagt, das dennoch, doch schon. Jesus Christus hat dem Tode die Macht genommen, aber das erfahren wir heute noch nicht. Er hat über den Satan triumphiert, aber das ist heute noch nicht überall sichtbar. Hebräer 2 sagt es uns, nämlich, wir sehen ihm noch nicht alles unterworfen. Das können wir in Hebräer nachschlagen, Vers 8. C, also Hebräer 2, das Kapitel. Und doch ist er unser Herr, heute schon der Sieger. Und doch gibt er heute schon Vergebung und erneuert Menschen und erneuert Verhältnisse und schafft Frieden zwischen Menschen und in Ehen und Familien und Gemeinden. Und die Spannung zwischen diesem doch schon und dem noch nicht, in der leben wir. Und der Kommende kommt ganz und vollkommen. In dieser Spannung gibt uns die Hoffnung Bewahrung. Diese Hoffnung, uns diese Zuversicht, sie bewahren uns vor der Selbstzufriedenheit. Jeder, der diese Hoffnung hat, nämlich dass wir ihn sehen werden und ihm gleich sein werden, reinigt sich selbst gleich wie er rein ist. Das können wir im ersten Johannesbrief finden, Kapitel 3, Vers 3. Das heißt, der, der erwartet, dass er einmal Christus gleich sein wird, der darf doch heute hoffen und erwarten, dass er ihm ähnlicher wird. Dass er ihm ähnlicher wird. Hier in dieser Zeit und Welt durch die Vergebung und durch die Wirkungen des Geistes werden wir umgestaltet und verändert. Zuversicht also und Hoffnung für das Hier und Heute verändert zu werden. Wir werden umgestaltet und verändert, ihm, unserem Herrn Jesus, ähnlicher zu werden. Hoffnung und Gewissheit, dass wir ihm einmal gleich sein werden, wenn wir ihn sehen, wie er ist. So steht's im Vers 2. Noch nicht ihm gleich, aber doch sehen ihm, doch schon ihm ähnlich. Und diese Hoffnung bewahrt uns auch vor, ja, Enttäuschungen. Diese Hoffnung bewahrt uns davor, falsche Hoffnungen zu haben. Die Resignation unserer Zeit erwächst ja aus den enttäuschten Hoffnungen. Und vielleicht kennen wir alle, ganz gewiss haben wir alle als auch Enttäuschungen, haben wir alle auch Enttäuschungen erlebt und erleben noch jetzt in dieser Welt Enttäuschungen in unserem eigenen Leben. Personen und andere, vielleicht Gruppen, haben uns enttäuscht. Warum? Vielleicht haben wir doch auf Falsches unsere Hoffnung gesetzt. Und Falsches erwartet, viel erwartet. Vielleicht, dass noch nicht der Erwartung nicht ganz ernst genommen. Und wenn wir uns selbst etwas kennen, dann werden wir ja auch davor bewahrt, unsere Hoffnung zu stark auf andere zu setzen. Und dann werden wir auch nicht so sehr zu schockiert sein, wenn uns andere enttäuschen in dieser Zeit und Welt. Denn auch wir selbst enttäuschen ja andere. Diese Hoffnung also bewahrt uns vor Enttäuschung. Aber sie ermutigt uns auch. Diese Hoffnung ermutigt uns zum Dienst der Verkündigung und der Seelsorge. Es ist nun einmal Gottes Wille, durch die Torheit der Predigt zu retten. Heute hier unter uns und überall. Und es ist sein Wille über allen Menschen, dass wir zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und es ist sein Wille, dass dieses Evangelium verkündigt wird allen Völkern, dann wird das Ende kommen. Und darum sind wir ermutigt zur Verkündigung, weil wir selbst die Kraft des Evangeliums erfahren haben, schätzen wir uns und schämen wir uns dessen nicht, denn es ist Gottes Kraft zum Heil, zur Errettung für alle, die da glauben. Das steht in Römer Kapitel 1 schon im Vers 16. Und darum sind wir ermutigt zu dieser Verkündigung, durch die Gott Menschen errettet und seine Gemeinde baut, unter den unterschiedlichsten Umständen. Das Wort vom Kreuz kann Menschen retten. Diese Hoffnung ermutigt uns zur Seelsorge, weil wir wissen und erwarten, dass Gott heute Menschen erneuern und verändern kann. Dass Menschen nicht so bleiben müssen, wie sie sich verstrickt haben in Sünde und Schuld, weil wir heute ja Vergebung anbieten dürfen und Schuld und Sünde nicht verdrängt werden und überspielt werden müssen. Dafür sind wir ermutigt zur Seelsorge, weil wir können einander ja vergeben. In den Ehen, in den Familien und in den Gemeinden, in den Mitarbeitergemeinschaften. Darum sind wir ermutigt zur Seelsorge, weil wir gelernt haben, uns selbst und andere Menschen aus Gottes Hand anzunehmen. Darum sind wir ermutigt, anderen zu helfen, dies auch zu tun. Und wir sind ermutigt zur Seelsorge, weil wir auch da, wo wir Menschen in Situationen im dunklen Tal der Seele zunächst einmal lassen müssen, wir wissen, dass dieser Mensch, wenn er ein Glaubender ist, selbst dennoch nicht ohne Hoffnung ist. Und wir für ihn Hoffnung haben, weil dieses dunkle Tal der Seele niemals das Endgültige, das Letzte ist, sondern immer nur das Vorläufige. Und das Schönste dann dennoch kommt, dennoch. Darum ermutigt uns diese Hoffnung zum seelsorgerlichen Dienst aneinander und an der Welt. Wir können helfen und dienen in der Liebe Jesu Christi. Warum? Weil wir nicht auf den augenblicklichen Erfolg angewiesen sind. Es muss sich nicht alles ändern, da wo wir dienen und helfen, weil wir wissen, was dann geschieht, ja nur ein Zeichen ist. Ein Zeichen des doch schon heute auf das hin, was einmal ganz Gott selbst tun wird, wenn er alles neu macht. Das Neue, das wir hier und da entdecken, das Gott schafft durch unseren Dienst, ist ja nicht das Letzte, sondern nur ein Zeichen. Und weil wir dieses Zeichen sehen, freuen wir uns auf das Endgültige und auf das Vollkommene. Wir spüren und wir müssen einfach nicht den Erfolg unbedingt haben. Und wir können auch ohne Dank dienen, weil wir es nicht tun um des Dankes und des Lohnes willen, sondern weil wir dienen, weil einer uns gedient hat bis zum Tod am Kreuz und weil wir ihm ähnlich sein wollen und dürfen in dieser Welt. Diese Hoffnung ermutigt uns also zur Verkündigung, zur Seelsorge und zur helfenden Liebe, also zur Diakonia oder nennen wir es Caritas, aber auch zu unserem Dienst im Beruf. Jetzt komme ich noch auf eine Stelle, Kolosser 3, Vers 23 und 24, Kolosserbrief, 3. Kapitel. Alles, was ihr tut, das tut von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen, weil ihr wisst, dass ihr von ihm das Erbe empfangen werdet. Ihr dient dem Herrn Christus alles, was ihr tut. Da entsinne ich mich noch sehr gut vor Jahrzehnten, als ich im Kirchenchor Mitglied war, im Bass in Mariaberg oben, dass wir diese Buxtehude-Kantate eingeübt haben. Alles, alles, was ihr tut, das hat der Buxtehude ganz schön vertont für Chöre, Motette von Buxtehude. Aber mein Alltag bekam durch dieses dort Mitsingen noch nicht einen anderen Sinn, einen anderen Inhalt, ein anderes Bild. Aber wenn man erst einmal erkannt hat, ich darf dem Herrn Christus dienen, ja, dann singt man entweder überhaupt nicht mehr, also ich jetzt auch nicht mehr im Kirchenchor, oder man wird sich des Inhalts der gesungenen Worte plötzlich ganz bewusst und betet damit an. Das wäre natürlich schön, alles, was ihr tut, das tut dem Herrn. Und wir können dann gewiss erwarten und hoffen, dass unser Herr das auch nicht unbelohnt lässt. Es steht sogar so in der Schrift. Ihr sollt dafür das Erbe empfangen. Und Erbe, das ist ja kein Verdienst. Das bekommt niemand aufgrund von Leistung. Aber ein wunderbares Geschenk, auf das man sich freuen darf. Diese Hoffnung ermutigt uns. Diese Hoffnung befähigt uns. Diese Hoffnung befähigt uns, Leiden anzunehmen und im Leiden auszuharren. Wir sind ja ein kleiner Teil von Gemeinde, weltweit jetzt gesehen, die denn das Vorrecht von Freiheit und Frieden so hat. Für viele sonst und anderswo ist diese Hoffnung die Kraft, in den Leiden nicht bitter zu werden, in den Leiden nicht hoffnungslos zu werden und zu resignieren, sondern mitten in den Leiden weiterhin auszuharren, zu lieben und Hoffnung zu haben und Zuversicht zu haben. Warum? Weil diese ganz allgemeinen Leiden, durch die wir ja alle auch gehen, sei es Krankheit, sei es Einsamkeit, Katastrophen oder Schmerzen oder Trennung oder was es auch sei, weil wir diese allgemeinen Leiden annehmen können aus der Hand Gottes als etwas, das er, wodurch er uns, die wir ihn lieben, auch das zum Besten dienen lässt und uns umgestaltet, damit wir gleichgestaltet werden dem Bild seines Sohnes. Jetzt sind wir wieder im Römerbrief, Kapitel 28 und 29. Und da habe ich mir dazu geschrieben, diese Verse sollte man immer zusammen lesen. Und dann wollen wir es auch tun. Ich lese Römer 8, 28, 29. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch eine andere Kreatur uns scheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Dies die Schlussverse von Römer 8, Römer Kapitel 8, 28, 29, die man immer zusammen lesen soll. Denn die Leiden um Christi willen, die ich eben schon erwähnte, um des Dienstes willen, Leiden, die man oft umgehen könnte, vielleicht mit einem Wort, mit einem Zugeständnis, mit einem Kompromiss, mit einem bequemeren Weg, mit dem Weg des geringsten Widerstandes, alles möglich, auch für den Diener Christi. Leiden zu umgehen, Leiden auszuweichen. Aber Paulus sagt, dass er diese, das haben wir ja am Anfang von unserem Bruder Waldemar gehört aus dem Kapitel 8, Römerbrief, dass er diese Leiden nicht wert achtet, verglichen zu werden mit der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das heißt, dass diese Hoffnung auf diese Herrlichkeit uns auch diese Leiden nicht nur ertragen lässt, sondern Paulus sagt, dass er sich in diesen Leiden für die Kolosser freut. Freut in den Leiden, weil es etwas von der Christusähnlichkeit ist, in dieser Welt zu leiden, und zwar mit Hoffnung, mit Zuversicht, mit Freuden zu leiden, weil die Hoffnung uns hinweist auf das, was endgültig dann geschehen wird. Und diese Hoffnung befähigt uns, zielorientiert zu leben, nicht problemorientiert, nicht selbst- oder gemeindeorientiert oder gruppenorientiert, sondern zielorientiert zu leben. Wer das Ziel kennt, kann auch den Weg gehen. Wer das Wozu kennt, kann auch das Wie ertragen. Und weil er um das Wozu weiß, das Wozu des großen Zieles. Und was ist das für ein Ziel? Hier ist der Anfang, hier sind die Schritte auf dem Weg, hier ist die Baustelle. Dort die Vollendung. Vollkommenheit und Vollendung fallen unter das noch nicht unserer Zeit und dieses Tages. Aber die Vollendung, das ist das Ziel. Er wird abwischen alle Tränen. Und es wird nicht mehr sein Schmerz und Angst und Geschrei. Denn das Erste ist vergangen. Siehe, sagt der Herr, ich mache alles neu. Und wir, die wir die Zeichen dieser Erneuerung erfahren haben und erfahren und weiter erfahren wollen, wir freuen uns auf diese Vollendung, wenn alles, aber auch alles neu sein wird. Seine Gemeinde, die in ihm, die ja, er darstellen wird ohne Runzeln und Flecken, wir, die wir ihm gleich sein werden, seine Schöpfung, die dann nicht mehr seufzen wird, auf diesen Tag freuen wir uns, diesen Tag erwarten wir mit Gewissheit, denn so wie er sagte, der Menschensohn auferstehen wird, dass wir den Heiligen Geist empfangen werden, dass er seine Gemeinde bauen wird, so wahr wird das andere sein und sich erfüllen. Er wird alles neu machen und er wird abwischen die Tränen und es wird nicht mehr sein Schmerz und Angst und Not. Darum haben wir Zuversicht. Und darum werfen wir diese Zuversicht nicht weg, denn sie hat schon hier eine große Belohnung. Und darum haben wir Ausharren nötig, Ausharren in unserer Aufgabe, an unserem Platz, in der Seelsorge, in der Verkündigung, im Beruf als Lernende und Lehrende, Ausharren damit, wenn wir den Willen Gottes getan haben, wir diese letzte und größte Verheißung erlangen, nämlich mit ihm die Vollendung dessen zu erfahren, was wir heute hier zeichenhaft nur erkennen und sehen und wofür wir miteinander beten und arbeiten. Der Herr erhalte uns und stärke uns in der Hoffnung, damit wir aufgrund dieser Hoffnung mit Zuversicht und mit Ausharren auch weiterhin unseren Dienst tun können. Amen.